ARD.
Komplett selbstfahrende oder vielleicht sogar fliegende, klimafreundliche Autos, betrieben mit Biomüll, so wie in dem Kultfilm Zurück in die Zukunft. So in etwa stelle ich mir persönlich die Zukunft im Straßenverkehr vor. Aber was passiert vielleicht noch in der Zukunft und worauf müssen wir in Zukunft achten? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr hört uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek und da könnt ihr uns natürlich auch direkt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es geht bei uns heute in die Zukunft der Stadt Rostock. Seit nicht mal einem Jahr wird nämlich an der Uni wissenschaftlich ins Jahr 2050 geschaut. Warum das Ganze, das weiß unsere Reporterin Katja Bülow aus dem Ostseestudio Rostock. Guten Tag, Katja.
Hallo Mirja, grüß dich.
Ja, du kannst ja vielleicht mal ein bisschen erzählen. Also die Uni guckt ins Jahr 2050?
Naja, auch. Also an der Uni gibt es seit dem vergangenen Sommer einen Lehrstuhl für nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilität. Das ist in dieser Kombination einzigartig, sagt zumindest der Inhaber des Lehrstuhls, Professor Henrik Janssen.
Jetzt, bevor du uns das Fach von ihm genauer erklärst, lass uns mal ein bisschen rumspinnen. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen von fliegenden Autos geträumt, die mit Biomüll fahren. Ja, wie sehe denn für dich so in einer perfekten Welt ein Rostock 2050 aus?
Oh ja, ich spinne mal. Also ich würde gerne in einer florierenden Stadt leben, die ihre Lage am Wasser auch tatsächlich nutzt. Gerne auch mehr miteinander und freier spinnen. Nur so eine Idee, die ich schon ganz lange im Kopf habe, warum zum Beispiel nicht mal einen Hanse-Sale-Abend unplugged organisieren. Also ganz ohne Beschallung und Flutlicht, einfach mit Fackeln und handgemachter Musik. Sowas gibt's nämlich sonst nirgends. Das wäre wirklich mal was Besonderes. Aber ja, Träume. Dieser Lehrstuhl, der hat heute etwas mehr als 50 Studierende. Und von denen habe ich mal einige gefragt, was sie für Ideen haben. Was fällt ihnen für Rostocks Zukunft ein?
Oh, einiges. Ich hatte jetzt letztens gerade erst gesehen, Leichtathletikstadien noch mit anderen Bauelementen, Boulderwand oder so ein Beachvolleyballfeld noch mit da drin. Sowas würde ich hier in Rostock auch cool finden.
Viel aktivere Flächen. Wenn man durch die Rostocker Innenstadt geht, ist es gerade abends meistens recht leer. Wenn man irgendwie im Mittelmeerraum durch die Innenstädte geht, auch um 20 Uhr oder später, dann ist da das blühende Leben und die Leute sitzen in Cafés und alles ist halt deutlich fröhlicher, auch um diese späten Zeiten.
Also es gibt viel für Kleinkinder, also es gibt viele Spielplätze. Petridamm ist auch noch sehr schön gemacht. Auch der Bürgerpark in Teutenwinkel, der gefällt mir auch sehr gut. Aber so für Jugendliche an sich ist in meinen Augen wenig da. Es gibt zwar verschiedene Jugendtreffpunkte, aber so ein wirklicher Ort, wo sie sein können und auch mal so ein bisschen lauter sein können, ist, glaube ich, sehr, sehr wenig hier gerade in Rostock.
Fahrradwege brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in Rostock. Gerade auch die Warnow-Brücke, die schon seit langem geplant ist für Fahrradfahrer. Das würde, glaube ich, vor allem die Leute, die in Gelsdorf und eher am östlichen Rand der Stadt wohnen, sehr entlasten.
Katja, was sind denn wohl für dich die drei wichtigsten Themen, die Rostock so angehen müsste?
Ja, Professor Janssen, der sagt, damit auch unsere Kinder und Enkel hier gut leben können, sind vor allem drei Dinge wichtig. Das eine ist, die Stadt muss wirtschaftlich stark sein. Die Stadtplanung muss ökologisch verträglich sein und zugleich aber auch sozial gerecht.
Okay, dann lass uns doch mal anfangen mit der Wirtschaft vielleicht. Welche Weichen sollten da gestellt sein, damit die Betriebe wachsen und gedeihen könnten?
Ja, darüber habe ich mit Thorsten Fischer, dem obersten Stadtplaner in Rostock, gesprochen. Und der sagt, dass Rostock eigentlich extrem gute Rahmenbedingungen hat, weil, also mit der Lage an der Ostsee, ist es ein attraktiver Ort zum Leben. Die Großstädte Hamburg, Berlin, Kopenhagen sind gleich um die Ecke. Aber er sagt auch, dass in Rostock erstmal Klarheit geschaffen werden muss, wo die Stadt eigentlich hin will. Und daran wird auch gerade gearbeitet, das nennt sich dann integriertes Stadtentwicklungskonzept. Außerdem müssen Flächen her, die der Wirtschaft auch wirklich zur Verfügung gestellt werden können. Und da ist Fischer der Meinung, dass Rostock gegenüber vielen anderen Städten den großen Vorteil hat, dass es diese Flächen wirklich noch gibt.
Wir sind gerade im Entwickeln an der Petersdorfer Straße, sind es 14 Hektar. Wir sind auch oben am Stadthafen dabei, gerade eine große Fläche zu überplanen. Wir schauen, ob uns das gelingt. Da geht es um 30 bis 40 Hektar. Also es gibt schon Flächen, die wir haben, die wir auch bespielen können. Wir haben das, jetzt muss ich aufpassen, das Werftbecken oben in Warnemünde, was wir gerade überplanen, wo auch die Ausschreibung läuft, wo wir maritimes Gewerbe unterbringen wollen. Wir sind am Fischereihafen tätig, sind dort am Überlegen, ob es uns gelingen kann, ein Ocean Technology Tensorum, einen neuralgischen Punkt zu entwickeln. Also es gibt schon auch noch Bereiche, wo wir gerade sehr aktiv dran arbeiten und wo auch sehr viel Potenzial drin steckt.
Dazu gehört natürlich auch ein Seehafen, der langfristig Freiraum für Erweiterung bietet. Aber ja, das ist wiederum ein guter Übergang zum Stichwort ökologisch verträglich, weil im aktuellen Plan zur Hafenerweiterung, da steht nämlich drin, dass dafür ein kleines Küstenmoor unter Beton gelegt werden müsste. Außerdem müsste der Pezer Bach umverlegt werden, den sie vor ein paar Jahren erst renaturiert haben, und in dessen Mündung Heringe und Meerforellen laichen.
Das klingt nicht einfach und ich kann mir vorstellen, da prallen die Interessen auch ein bisschen aufeinander, ne?
Ja, klar. Um einen Kompromiss zu finden, muss man auch erstmal wissen, wenn es heißt, wir schaffen Ersatz an anderer Stelle, geht das dann auch wirklich? Wenn man sieht, dass überall Moore wieder vernässt werden, weil sie einfach grandiose CO2-Speicher sind, dann steht ja schon die Frage im Raum, können wir uns das leisten, so einen Schatz einfach zuzubetonieren? Wobei es sich wirklich um ein sehr, sehr kleines Moor handelt. Aber diesen Konflikt zwischen Ökologie und Ökonomie, den gibt's auch bei allen möglichen anderen Themen.
Zum Beispiel beim Thema Verkehr, könnte ich mir vorstellen?
Ja, es gibt eine Mobilitätsbefragung, für die 2023 mehr als 1000 Rostocker interviewt wurden. Die hat gezeigt, sie legen immer mehr Wege zu Fuß und immer weniger mit dem Auto zurück. Nur noch 27% der Wege, also weniger als ein Drittel, werden mit dem Auto gefahren. Ansonsten werden Fuß, Rad, Bahn oder Bus genutzt. Und auch Zählungen des Amtes für Stadtentwicklung haben ergeben, dass das Fahren mit dem PKW von 2019 bis 2023 um 8% gesunken ist. Die Fahrradnutzung ist dafür um 5% gestiegen und auch der öffentliche Nahverkehr hat 10% mehr Nutzer. Das entspricht auch so in etwa dem bundesweiten Trend.
Und was mir persönlich aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie das in Rostock ist, hier in Greifswald auf jeden Fall sind sehr, sehr viele E-Roller inzwischen unterwegs, die ja auch nochmal ne, so eine Mischung sind zwischen Fahrrad und zu Fuß, also da kann man dann auch nochmal raufspringen. Und das Auto ist und bleibt aber auch sehr beliebt, oder?
Ja, logisch. Viele sind ja auch darauf angewiesen. Also wenn sie zum Beispiel in den Landkreis pendeln oder andersherum. Aber auch innerhalb der Stadt ist es gar nicht immer so einfach, auf das Auto zu verzichten. Und es müsste unter anderem auch mal geklärt werden, wo lassen wir eigentlich unser Auto, wenn wir es nicht benutzen? Da gibt es am Beispiel in Rostock in der Krüppliner Torvorstadt, da sind vor kurzem Fahrzeuge mit Kameras durchgefahren und haben mal erfasst, wie oft die Menschen ihre Autos wirklich bewegen. Das Ergebnis, innerhalb von 2 Wochen haben sich 20% der abgestellten Fahrzeuge überhaupt nicht bewegt. Da wäre dann schon die Frage, können nicht zumindest die ein bisschen weiter außerhalb stehen, sodass die Wohngebiete entlastet werden?
Das ist ja auch eine spannende Herangehensweise. Ja, wenn man so selten fährt, also wenn man wirklich nicht täglich den Weg auf sich nehmen muss, dann wäre das ja vielleicht wirklich schon zumutbar, oder?
Denke schon. Aber dafür muss dann schon auch ein gutes Konzept her. Also wenn ich stressfrei mit Bus oder Straßenbahn zu einem solchen Parkplatz außerhalb komme, dann könnte das auch eine attraktive Alternative dazu sein, dass ich ja sonst oft vergeblich Runde um Runde nach einem Stellplatz suche. Aber also ich selber muss gestehen, ich gehöre auch zu denen, die ihr Auto wenig nutzen. Ich würde mein Auto auch nicht irgendwo einsam an den Stadtrand stellen, wo jeder Dieb weiß, ein Einbruch fällt da wochenlang gar nicht auf.
Ja, gar nicht so einfach. Aber dass wir uns ja mehr um Umwelt und Klima kümmern müssen, wird ja auch immer deutlicher. Also ich sag mal, das Wetter, das spielt manchmal ziemlich verrückt. Wir haben das auch selbst erlebt, auch hier im Land, mit Extremereignissen wie Starkregen und Co. Da haben wir hier auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, nämlich in der Folge Die Ostsee hat Fieber. Ich habe euch die auch in unseren heutigen Shownotes verlinkt, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ja, also Extremwetter, Starkregenereignisse, wie auch immer, das wird uns alles in Zukunft ja häufiger bevorstehen und da werden wir uns drauf einstellen müssen. Wie kann denn da so eine zukunftsorientierte Stadtplanung mit einhergehen?
Ja, ich glaube, da hat Rostock ziemlich lange geschlafen. Also das ist jedenfalls mein Eindruck. Also die Stadt ist inzwischen an vielen Stellen so stark versiegelt, also einfach zugebaut, dass das Wasser bei Starkregen gar nicht mehr ablaufen kann. Zugleich aber ist der Boden auch nicht in der Lage, den Regen zu speichern, sodass in trockeneren Phasen noch Reserven da wären. Um das zu ändern, haben sich jetzt alle möglichen Akteure zusammengetan. Federführend ist da das Amt für Umwelt und Klimaschutz, das Amt für Stadtgrün ist mit dabei, Tiefbauamt, Stadtplaner, Feuerwehr, Amt für Mobilität. Und ihre Vision ist es, bis 2080 soll Rostock zur Schwammstadt werden, also in die Lage versetzt werden, wieder mehr Wasser aufzunehmen und dann auch zu speichern. Ja, und so eine Schwammstädte, die gibt's auch an anderen Orten, in Wedel bei Hamburg, die sind schon ganz lange dabei, oder in Freiburg. Um diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen, sollen in Rostock Gebäude, vor allem Dächer, stärker begrünt werden. Bei einigen Bauten wie dem Einkaufscenter in der Südstadt ist das auch jetzt schon umgesetzt. Es sollen Parkplätze nicht mehr komplett versiegelt werden, so wie am Unicampus in der Ulmenstraße. Ich habe mir das mal angeguckt, da ist der Weg selber zwar geteert, aber die Stellplätze bestehen aus Betonstreifen, zwischen denen die Pflanzen noch durchwachsen können und wo auch das Wasser dann reinkommt. Es geht um Beschattung von Grundstücken. Es wird darüber nachgedacht, Gewässer, die bislang in Rohre gezwängt wurden, wieder zu öffnen. Und Uwe Siering, Wasserwirtschafter an der Rostocker Uni, sagt:
Gründächer, das heißt, das Wasser wird oben auf dem Dach dann gehalten. Diese sind begrünt, sag ich mal, können bis zu mit Bäumen sein, auch nur mit Moosen oder Gräsern. Aber auch eine Speicherung des Regenwassers wird immer eine große Rolle. Wenn wir uns zum Beispiel die vertrockneten Bäume oftmals in Innenstädten angucken, dort muss natürlich mehr Wasser hingeführt werden. Dies kann entweder am Baum gespeichert werden oder auch das gezielte Leiten des Regenwassers zu diesen Bäumen, um die Verdunstungsleistung der Bäume und damit auch die Kühlwirkung zu stärken.
Bei allen künftigen Vorhaben soll jetzt immer auch daran gedacht werden, was sie in Sachen Regenwasser bedeuten. Das heißt, da sind zukünftig grundsätzlich hydrologische Gutachten nötig, und zwar frühzeitig.
Im Rostocker Stadthafen laufen da nicht gerade auch die Bauarbeiten für einen besseren Hochwasserschutz?
Ja, genau. Da wird gerade auf einer Strecke von 400 Metern die Kaianlage saniert. Die war nämlich schon ganz schön in die Jahre gekommen. Und es ist immer alles miteinander verknüpft. Mit dem Projekt Rostocker Oval soll gleichzeitig auch mehr Lebensqualität in dem Gebiet rund um den östlichen Teil des Stadthafens entstehen. Also ich weiß nicht, ich bin seit 1996 in Rostock und seitdem höre ich immer wieder von Plänen: Wir müssen den Stadthafen verschönern. Wir müssen für Fußgänger und Radfahrer eine Brücke über die Warnow bauen. So, also ganz ehrlich, ein bisschen habe ich allmählich den Glauben verloren, dass da wirklich mal was passiert. Aber ich habe mit Robert Strauß, dem Projektleiter von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, gesprochen. Und der ist überzeugt, jetzt geht's endlich voran. So nah wie jetzt war Rostock noch nie da dran.
Okay, wir können ja mal Projekt für Projekt so ein bisschen durchgehen. Mhm. Also der Stadthafen selber ist ja so ein beliebter Treffpunkt in Rostock. Aber Kritiker sehen ihn ja auch noch immer als eine ziemlich unattraktive Betonwüste.
Da wird zurzeit die Kalkkante saniert und ganz hinten am Kempowski-Ufer, da sollen verschiedene Terrassenbereiche entstehen, Sitzgelegenheiten, mehr Grün. Strauß sagt:
Was aber noch passiert ist, dass wir für die Brückenbaumaßnahme, die ja hier unmittelbar stattfinden soll, die ersten vorbereitenden Maßnahmen machen im Grunde genommen in der Bodensondierung im Wasserbereich. Also wir müssen ja davon ausgehen, aufgrund der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, dass hier eventuell noch einzelne Blindgänger oder Reste liegen, die wir bergen müssen. Das sieht derzeitig ganz gut aus. Die Sondierungsmaßnahmen laufen, sind fast abgeschlossen. Wir sind jetzt teilweise hier, teilweise auf dem Gerzdorfer Ufer, die dafür Sorge tragen, dass wir dann irgendwann hier mit den eigentlichen Bauarbeiten loslegen können.
Ja, ich habe mich mit ihm bei eisigen Minusgraden im Stadthafen getroffen. Da waren die Männer vom Munitionsbergungsdienst noch bei der Arbeit, die sind inzwischen fast fertig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist im Moment nur der zweitbeste Job. Mhm. Wobei man auch klar sagen muss, die Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen dem Stadtzentrum und Gehlsdorf auf der anderen Seite der Warnow, die ist nach wie vor heftig umstritten. Der Bau ist noch nicht genehmigt, also da fehlt noch der Planfeststellungsbeschluss. Und naja, die Finanzierung, mal gucken.
Mhm. Was gehört denn noch alles zu diesem Rostocker Oval?
Ursprünglich gehörte dazu ein Stadtpark auf der ehemaligen Deponie, also in Richtung Stadtteile Dierkut, Teutenwinkel. Mhm. Aber der ist erstmal verschoben, dafür hat die Stadt kein Geld. Was sie aber anpackt, ist der Uferweg. Der soll in diesem Jahr verbreitert werden, weil er wird einfach ständig sehr stark genutzt. Und es entstehen dann auch Sitzecken zum Verweilen. Und drüben auf der Rostock gegenüberliegenden Seite der Warnow, da gibt es ja auch noch die Hechtgrabenniederung. Das ist ein fast 14 Hektar großes Feuchtgebiet östlich von Gehlsdorf.
Und da versucht man ja, Natur und Landschaft wieder erlebbar zu machen. Insbesondere der Moorschutz spielt da eine große Rolle. Da läuft seit fast 2 Jahren eine große Studie, wie man das wieder vernässen kann, das Moor, indem man verschiedene Pegelstände schaltet, sodass das ein- und ausfließende Wasser aus der Niederung gesteuert wird. Ist ein tolles Projekt, finde ich auch gerade, was in so einem urbanen Bereich sehr nachhaltig zahlt in die Klimaschutzziele der Hansestadt Rostock ein. Aber da unmittelbar geht ja der Uferweg weiter, also das wird auch ein erlebbar werden. Auch vielleicht im Sinne der Natur- und Umweltbildung, sodass man das auch für die Bevölkerung erkenntlich macht, was dort passiert.
Auch das soll in diesem Jahr losgehen. Und dann gehört zu diesem Rostocker Oval auch noch ganz zentral das sogenannte Warnow-Quartier dazu.
Was ist das genau?
Das ist das Areal zwischen dem Stadtzentrum und den Stadtteilen Dirkow-Teutenwinkel. Und es ist ein Stück Land, auf dem Rostock im Grunde mal zeigen will, wie fortschrittliche Stadtplanung aussehen kann. Da soll nicht mehr nur gewohnt werden, sondern es soll auch kleine Unternehmen geben. Offene Theaterwerkstätten, ein Mehrgenerationenhaus steht im Plan. Viel Grün und viel Lebensqualität für junge und alte Rostocker.
Das klingt jetzt vielversprechend. Wie weit ist die Stadt damit?
Da sind gerade Bäume und Sträucher gerodet worden. Der Abbruch des Bauhofs auf dem Gelände fängt gerade an. Und in diesem Jahr soll noch der Boden modelliert werden, sodass 26 dann die Tiefgründungen und Medienerschließungen beginnen können. Und Strauß hofft, dass es dann auch mit den ersten Hochbauten losgeht.
Jetzt bleibt ja noch die Frage, wer sich dieses Wohnen im Vorzeigeviertel dann am Ende leisten kann, ne?
Na, ich glaube, die meisten Wohnungen werden schon ein bisschen teurer sein. Das ist ja auch wirklich eine attraktive Lage. Allerdings, das ist die Vorgabe der Stadt, es soll auch 30% Sozialwohnungen geben. Aber du hast recht, Rostock braucht auch ganz dringend mehr und vor allem bezahlbaren Wohnraum. Zumal der Pro-Kopf-Bedarf, der wächst und wächst. Da sind wir inzwischen in Deutschland irgendwo zwischen 45 und 50 Quadratmeter für jeden Einzelnen. Das hätten sich Oma und Opa bestimmt nicht träumen lassen. Selbst wenn also die Bevölkerung nicht weiter wachsen sollte, wächst trotzdem der Platzbedarf.
Das ist schon auch vertrackt, zumal ja einfach mehr Häuser bauen und weiter versiegeln die Flächen, das ist ja nicht so die beste Idee. Und die Europäische Union hat sich ja auch auf die Fahnen da geschrieben, dass sie bis 2050 gar keine neuen Flächenversiegelungen mehr haben will. Was hat denn da der neue Lehrstuhl dazu zu sagen und was haben die da für Ideen?
Ja, Professor Jansen sagt, zurzeit werden in Deutschland jeden Tag um die 50 Hektar weiter versiegelt. Das heißt, es muss in seinen Augen dringend dichter gebaut werden. Nicht immer weiter über den Stadtrand hinaus, sondern Baulücken nutzen. Hier und da auch mehr in die Höhe. Plattenbauten, die nach dem Fall der Mauer ja hier überall um ein paar Etagen zurückgebaut wurden, die könnten zur Not wieder Stockwerke obendrauf bekommen.
Aber wir müssen uns ja auch fragen lassen, braucht jeder Einzelne wirklich immer mehr Platz? Du hast eben 40 bis 50 Quadratmeter ja angesprochen, ne?
Ja, da müssen wir drüber nachdenken. Und vielleicht auch, wie können wir es schaffen, dass zum Beispiel ältere Menschen, die allein in den großen Wohnungen bleiben, in denen sie früher mit der ganzen Familie gelebt haben, irgendwann den Schritt wagen und in kleinere Wohnungen umziehen?
Oh, das ist auch nicht so leicht. Also erstmal ist es ja eine emotionale Sache, ne, wenn man da aus seiner Wohnung, an seiner angestammten Wohnung ausziehen muss. Und auch, weil diese alten Mietverträge ja wahrscheinlich oft auch noch sehr günstig sind, dass es wirklich wahrscheinlich viel teurer ist, wenn sie dann also in eine kleinere Wohnung einfach ziehen müssen, ne?
Ja, allerdings.
Und mal ganz ehrlich, am beliebtesten sind doch die Wohnungen wahrscheinlich so direkt im Zentrum, weißt du, wo sich alles ballt? Und da ist es bestimmt, ja, da ist bestimmt nicht mehr viel Luft nach oben, ne?
Na, ein bisschen schon. Also es könnten zum Beispiel noch einige ungenutzte Gewerbeflächen umgewandelt werden. Am Groten Pol hier in Richtung Südstadt hinter der Bahnlinie. Da soll ein neues Wohngebiet entstehen, wo es allerdings auch nicht so richtig vorangeht. Aber Fachleute sagen, Rostock hat ein großes Problem mit der Segregation. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger drückt das ein bisschen einfacher aus. Sie sagt, die Reichen und die Armen wohnen in Rostock nicht zusammen. Und wenn die Leute über Rostock reden, dann ist damit ganz oft nur das Zentrum gemeint. Die meisten, die wohnen aber gar nicht da, sondern in den Gebieten drumherum. Und sie fühlen sich oft auch zu wenig beachtet. Ich bin neulich mal gewesen im Stadtteilzentrum Lichtenhagen. Und da gab es einiges, womit die Menschen überhaupt nicht zufrieden sind.
Letztendlich sind wir doch ein Schnarchviertel. Hier fahren die Leute nach der Arbeit nach Hause und sitzen in ihrer Wohnung und genießen das sicherlich. Und die Älteren, die sitzen auch zum Großteil zu Hause. Die fahren dann eben nicht mehr zur Arbeit, die sitzen nur noch zu Hause. Und ja, vielleicht so 500 Leute rennen noch mit dem Hund rum. Die kommen dadurch raus, aber ansonsten passiert hier nicht viel, nee.
Die Jugend muss auch noch mehr mitgenommen werden, also Angebote für Jugend, finde ich. Ein Jugendparlament zum Beispiel, wo man die mit reinnimmt.
Die Post fehlt, das ist ein Riesenthema hier. Es gibt keine Post mehr, es gibt kein einziges Café, es gibt kein einziges Restaurant. Und die stehen hier und die wollen aber hier was machen. Aber sie haben keine Räumlichkeiten, weil die Räumlichkeiten, die halt vorhanden sind, sind einfach Schrott. Es gibt Gebäude, die sind zugewuchert, die müsste man zwischen dem Gestrüpp suchen.
Ja, Stadtteilmanagerin Lisa Radl, die wir jetzt gerade zum Schluss gehört haben, die macht die Erfahrung, dass diejenigen, die im Zentrum wohnen, die anderen Stadtteile eher wie Vororte behandeln und auch ganz viele Vorurteile haben. Die Lichtenheger auf der anderen Seite, also zumindest die Älteren, fahren oft abends gar nicht mehr gerne in die Stadt rein, um da ins Restaurant, Theater oder zu Konzerten zu gehen. Sie fühlen sich abends auch unsicher in der Straßenbahn und in den Bussen. Lisa Radl würde darum die Leute gerne wieder etwas näher zueinander bringen. Und es gibt auch ein paar Projekte im Stadtteilbüro, mit denen das ganz gut gelingt. Die offenen Spielenachmittage zum Beispiel, die gibt's zweimal im Monat und da kommen auch viele aus anderen Stadtteilen, weil sie einfach etwas Besonderes sind. Und, finde ich auch eine sehr schöne Idee, die Plauderspaziergänge. Die sind gemeinsam entwickelt worden mit dem Verein Stadtgespräche. Das sind kleine Spaziergänge durch den Stadtteil, bei denen es um aktuelle Themen geht, Dinge, die angepackt werden müssen. Aber auch darum, Gästen einfach mal zu zeigen, wo man so wohnt. Und hinterher gibt's natürlich Kaffee und Kuchen, mangels Kaffee im Begegnungszentrum.
Das ist eine ganz schöne Sache. Ich kann nur von meinem Stadtteil erzählen, da ist das so. Da sind ja ganz viele ältere Menschen um mich herum und die haben immer unten auch in den Seniorenwohnheimen tatsächlich auch so kleine Begegnungstreffs, wo es dann immer Kaffeenachmittag gibt, Tanztag und so, ist ganz süß. Aber ich springe jetzt nochmal zurück an den Anfang unseres Gesprächs. Da hatten wir ja gesagt, die Stadt der Zukunft, die muss wirtschaftlich auch stark sein. Stadtplanung ökologisch verträglich und zugleich sozial gerecht. Wir haben eine Menge Ideen besprochen, wie das aussehen könnte. Aber wie könnten diese denn tatsächlich Wirklichkeit werden?
Ja, einfach ist das nicht. Lisa Radl hat mir erzählt, dass es zum Beispiel in Lichtenhagen ganz viele wirklich engagierte Leute gibt. Die wollen unbedingt noch in diesem Jahr einen Park gestalten mit Ausleihboxen für Spielgeräte, einem Aussichtsturm, einem Fitnessparcours. Weil Lichtenhagen im Förderprogramm Soziale Stadt mit drin ist, gibt es sogar Geld dafür. Aber es ist ganz schwer herauszufinden, wer in den Ämtern der Stadt wirklich zuständig ist, wer überhaupt Kapazitäten frei hat. Manfred Bunge, der zum aktiven Kern im Stadtteilbüro gehört, ist inzwischen ein bisschen frustriert.
Das ist wie mit vielen Sachen in Rostock. Wenn wir das so hören, alles viele Sachen, die auf dem Tisch liegen, Bebauung, sonst was, da zerrt sich alles so langsam hin, ne? Da trägt sich hin, wie man so sagt, und es passiert nichts. Das ist wirklich ernüchternd.
Naja, und dann verpufft so eine Energie natürlich auch irgendwann. Professor Janssen sagt, in Vorbildstädten gab es immer Leute, die solche Ziele oft gegen großen Widerstand extrem vorangetrieben haben.
Arbeitet dieser neue Lehrstuhl für nachhaltige Stadtentwicklung denn eigentlich auch mit den städtischen Ämtern zusammen oder bleibt das jetzt alles Theorie und jeder macht so sein eigenes Ding?
Naja, ja, das wäre typisch. In Rostock könnte sich dagegen Stadtplaner Thorsten Fischer sogar gut vorstellen, ein duales Studium einzuführen. Also die Möglichkeit, halb zu studieren und halb auch schon im Stadtplanungsamt zu arbeiten. Das wäre seiner Meinung nach für beide Seiten ein richtiger Gewinn. Und Professor Janssen arbeitet unter anderem schon im Smile City Beirat mit. Da geht es um die Frage, was in Sachen Digitalisierung noch besser werden könnte. Im Moment gibt es zum Beispiel die Idee, digitale Personen zu entwickeln, die jeweils unterschiedliche Bevölkerungsgruppen repräsentieren. Und diese Personen werden dann so trainiert, dass die Planer mit ihnen durchspielen können, welche Reaktionen ein Vorhaben wahrscheinlich bei der Bevölkerung hervorrufen wird.
Das klingt sehr zukunftsorientiert spannend. Und das ist dann anstelle von einer Bürgerbeteiligung, oder wie?
Nein. Einfach, um schon vorab besser und vorausschauender abschätzen zu können, ob die Vorhaben den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen. Bürgerbeteiligung soll es dann natürlich trotzdem geben oder sogar erst recht, sagt Janssen.
Okay, also eine Menge unterschiedlicher Ansätze, die Zukunft Rostocks und natürlich auch anderer Städte hier im Land zu gestalten. Katja, was meinst du so abschließend, wie könnte die Stadt bis dahin dann aussehen, 2050?
Ich gebe die Frage mal weiter ins Stadtteilbüro Lichtenhagen, da gibt es nämlich ganz viele Wünsche.
Dass Rostock 2050 alle Stadtteile mit meint und bespielt hat und jeder was Lebenswertes für sich hat. Und man nicht mehr in die KTV muss, um Kunst und Kultur zu erleben.
Dass viel Leben auch außerhalb der Wohnung passiert. Dass, wenn man rausgeht, dass man Menschen trifft oder Menschen beobachten kann. Nicht nur auf den Spielplätzen Mutti und Kind und Eltern, sondern auch, dass andere Plätze benutzt werden und genutzt werden zum Treffen. Und dass alles sehr hübsch gebaut ist, renoviert ist und eine schöne Kulturstätte geworden ist.
Dass die Leute auch viel mehr noch aufeinander zugehen und miteinander umgehen. Im Augenblick laufen wir doch sehr viel aneinander vorbei, denke ich so.
Und das nicht nur in Rostock, würde ich mal meinen.
Dankeschön, Katja Bülow aus dem Ostseestudio Rostock.
Danke dir.
Na, sehr gerne. Die Redaktion der heutigen Folge hatte übrigens Melanie Jaster. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt? Wir bleiben natürlich dran an der Stadt und auch an der Landentwicklung in der Zukunft. Und wenn ihr neugierig seid auf unterschiedliche Ideen, dann hört euch doch mal den Podcast Grüße aus der Zukunft an vom WDR5-Team. Da gibt es nämlich viele spannende Ideen in kurzen Episoden zusammengefasst. Den Link zum Podcast findet ihr wie immer in unseren heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
ARD.